Die Schwafelhelden, Episode 6. Die Schwafelhelden laden zum Schwafeln ein. Diesmal unser Resümee von Sylvanas Befreiung, ein paar Gedanken zum Charaktertod sowie schmerzhafte Erinnerungen und die Frage, was für uns zu einem guten Abenteuer gehört. So, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Schwafelhelden. Wir freuen uns riesig, wie immer, dass ihr eingeschaltet habt bei uns zu unserer allerersten Sonderfolge. Ihr habt richtig gehört, denn wir haben Sylvanas Befreiung, wie ihr hoffentlich gehört habt, hinter uns gebracht und haben uns gedacht, wir werden einfach immer hinter die letzte Folge jedes Abenteuers, vielleicht auch öfter mal sehen, eine Sonderfolge einschießen, wo wir miteinander quatschen. Und zwar natürlich über das gerade bestandene Abenteuer, in dem Fall Sylvanas Befreiung, aber auch über andere Dinge, Themen aus dem Rollenspieluniversum, nicht nur DSA, sondern auch alles andere, was uns bewegt. Sowie Fragen von euch, solltet ihr uns welche geschickt haben, die können wir auch in diesem Podcast beantworten. Wie immer sind alle meine Mitspielerinnen und Mitspieler dabei. Ich freue mich sehr und würde direkt einsteigen mit der Frage, die mir auf der Zunge brennt und wahrscheinlich alle da draußen genauso brennend interessiert. Wie fandet ihr denn Sylvanas Befreiung? Wer möchte zuerst? Oder keiner?
Also meine erste Eingebung, die Befreiung war sehr blutig. Man siehe Shahim.
Also ich fand's aus Sicht, also jetzt vom Abenteuer selbst verglichen mit dem, was wir aus anderen Abenteuern zuvor mit anderen Helden schon kennen, natürlich sehr witzig, sehr hanebüchen, dass da irgendwie Goblins mit einer Ork-Familie und ein paar Piraten in irgendeinem Keller in Havena hausen, das ist schon irgendwie, ja, strange. Aber gut, es ist das erste Abenteuer und ich war aber froh doch jetzt, dass ich das vorher noch nie gespielt habe, obwohl es ja offenbar sehr bekannt ist.
Und ich finde, das Abenteuer wirft einen so gleich in die Aventurienwelt hinein, weil man quasi gleich jemanden befreit und nicht jemand kommt auf einen zu und sagt, so hier im Norden, da befindet sich XY, sondern man muss gleich irgendwie handeln.
Und es wirft einem gleich entsprechende Mobs, sind es ja in diesem Fall nicht, sondern halt irgendwie ja Charaktere oder Wesen entgegen, die so Aventurien-typisch sind halt auch mit den Goblins und Orks.
Ne? Das finde ich halt auch, das hat man halt selten, also bis jetzt noch in keinem Abenteuer, dass man so viele verschiedene Wesen hatte. Das fand ich halt ganz spannend, dass ja so diese Vielfältigkeit sofort ausgespielt wird.
Aber natürlich ist die Vielfältigkeit auch ein bisschen, ja, wie es hat ja jetzt Greifax, sag ich jetzt mal, auch gesagt, dass das natürlich in einem Dungeon unter Havena immer ein bisschen strange ist, ne, dass die alle da hausen. Also das ist auch das, was oft kritisiert wird an diesen Dungeon-Abenteuern, den alten, dass da unten halt zusammengewürfelt irgendwelche Monster nebeneinander hausen. Manchmal sind es auch noch Höhlenspinden neben Zombies, neben Untoten. Stört das jemanden von euch? Also Nalle findet es ja gut.
Mich hat es nicht gestört, weil ich mir vorstellen kann, wenn man das als erstes Abenteuer spielt, dass man dann wirklich halt auch schon so ein bisschen in diese Welt reingeworfen wird.
Also ich finde es jetzt auch nicht störend, aber ich kann ganz gut jetzt mein Mindset umswitchen auf den neuen Zwerg eben und so. Und auf die Tatsache, dass wir DSA-Abenteuer von Abenteuer 1 anspielen. Und da ist es natürlich irgendwie ganz anders. Aber mit dem Hintergrundwissen, was man sonst so hat, dass das in anderen Abenteuern mit anderen Helden irgendwie die Org-Situation ganz anders war und so, das ist natürlich dann schon irgendwie.
Ja, ich denke dabei so ein bisschen an Herr der Ringe, wo ja auch die bösen Menschen mit den Urukais und den Goblins zusammengearbeitet haben. Warum soll das nicht auch unter Havena möglich sein?
Und ich meine, wir haben einen Vertrag mit einem Kobold aufgesetzt. Also da können wir jetzt uns auch nicht groß über Seltsamkeiten beschweren.
Das war ganz großartig. Abgesehen davon, dass diese Zusammenstellung da unten, die waren ja selber gar nicht so glücklich mit der Situation. Also ich glaube, das hat irgendwie das Untypische der ganzen Sache ganz gut zum Ausdruck gebracht.
Ja, ich finde, wir haben dadurch dem Abenteuer so unseren eigenen Stempel aufgesetzt, weil wir quasi noch so eine Nebengeschichte jetzt erschaffen haben von jetzt der glücklichen Ork-Familie und dem Kobold.
Und wir haben einen kompletten Amtszweig erfunden.
Den Vermieter. Kellervermieter Kobold.
Das fand ich halt auch ganz spannend, dass man die Möglichkeit hatte, also einerseits musste man kämpfen und andererseits hatte man die Möglichkeit, sowas aber auch friedlich zu lösen. Und das hat mir oft in Abenteuern gefehlt, weil wir da halt auch einfach oft zu hart rangegangen sind. Aber hier hatte man halt echt mal die Möglichkeit, durch geschicktes Vertragsaufsetzen, sowas halt auch mal friedlich zu lösen.
Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie andere Spielergruppen das gelöst haben, mit dem Kobold auf den Namen zu kommen. Da muss ich echt mal bisschen recherchieren und auf gucken, ob es da irgendwen anders gibt, der das vielleicht auch mal aufgezeichnet hat. Da würde ich mich wirklich mal reinhören, weil das interessiert mich schon.
Ich muss schon sagen, so auch mit den fast obskuren alternativen Wegen, die wir da möglicherweise gefunden haben und gegangen sind, fand ich als jemand, der halt noch nicht so irre viel Erfahrung mit DSA-Universum und irgendwelchen klassischen Abenteuern hat, im Vergleich zu den Abenteuern, die wir sonst so gespielt haben, fand ich das sehr, sehr straightforward. Es war halt einfach so, wir sind jetzt da, wir gehen da rein, machen das Ding und dann ist es auch schon wieder rum. Also ich fand es sehr kompakt.
Auf jeden Fall, finde ich auch. Das ist
natürlich wahrscheinlich auch so gemeint für ein Einsteigerabenteuer. Ich glaube, es soll halt abendfüllend sein und das wäre es, glaube ich, unter normalen Umständen. Ich glaube, wir haben jetzt reine Game-Time, 4, 5, also jetzt nur die ohne Geschwafel, ohne Gequatsche und so, 6, 7 Stunden, also reine Spielzeit gemacht.
Aber was wären die Schwafelhelden ohne Geschwafel?
Ja, eben, darum heißen wir ja so.
Ja,
ich finde, also das Problem mit dieser Lösung des Kobolds, das Blöde an dem Abenteuer ist, wenn ich jetzt auch das mal sagen darf, ist, dass der Konflikt, der herrscht in dem Dungeon, wem gehört der Dungeon, ist in dem Abenteuer überhaupt nicht vorgesehen. Sondern die Kreaturen hausen einfach nebeneinander und haben überhaupt keine Beziehung zueinander. Also die Goblins sagen nichts über die Orks sagen nichts über die Piraten und gar nichts. Das finde ich halt bei diesen Dungeon-Abenteuer schade, weil eigentlich ist es ja total interessant, sich zu überlegen, wie die zueinander stehen. Wisst ihr, was ich meine? Also,
aber das ist ja quasi wie bei den klassischen Hero-Quest-Szenarien, die du damals gespielt hast, auch so. In jedem Raum wird dir wieder ein Haufen Monster entgegengeworfen, aber so eine Metaebene, warum die da sind, gibt's halt nicht.
Also ja, wenn man sich das mal vorstellt und das mal überträgt auf jetzt so die Nachbarn im Haus, selbst mit Nachbarn im Haus hat man ja Konflikte, als ob es da unten nicht auch welche geben würde. Also
sicher, dass deine Nachbarn den Podcast nicht hören, alle? Nicht, dass du jetzt irgendwie einen Shitstorm startest.
Ach. Dann muss ich halt ausziehen.
Oder deine Nachbarn.
Oder ein Vertrag.
Je nachdem, wie man den Vertrag aufsetzt.
Ja. Oder Grimm setzt einen Vertrag auf. Ja.
Wie gut, dass Grimm auch wirklich bei mir wohnt. Der kann das ziemlich gut.
Aber also eine Frage zu dem, also es hat jedem von euch im Großen und Ganzen gefallen.
Würde ich
sagen. Sagen würde, unterm Strich nicht.
Also es ist natürlich ein anderes Setting jetzt als mit unserer vorherigen Heldengruppe auch, weil wir bei der vorherigen Heldengruppe sehr viel drumherum an Fluff hatten, was sich entwickelt hat, was man in so einem Podcast gar nicht einbinden könnte. Und damit akzeptieren wir, glaube ich, auch eher, dass das so straightforward Abenteuer sind und auch, dass da irgendwie nicht so wirklich viel Metaebene sein muss, während jetzt die vorigen Helden da irgendwie da war, ja fast jedes Abenteuer verknüpft mit dem nächsten wieder und dann triffst du den wieder, den du kennst und so. Und ich glaube, so gehen wir jetzt diesmal gar nicht so ran. Und insofern,
dazu muss man, glaube ich, aber auch mal sagen, dass also wir spielen halt auch so noch eine normale Runde zusammen und Henny ist auch da unser Meister und Henny baut halt immer sehr viel schön drumherum, dass das halt alles auch irgendwie Sinn ergibt. Und wir haben uns halt vorher gesagt, dass wir die Abenteuer für den Podcast so spielen, wie sie geschrieben sind. Und also ein bisschen ist schon geändert, aber das ist für uns halt jetzt auch mal was ganz Neues, eine ganz neue Erfahrung.
Ja, und vor allem, dass wir die Zwischengeschichten nicht ewig ausspielen dann, ne?
Das stimmt. Andererseits glaube ich, es wird aber auch gegen unsere Gruppen-DNA gehen, obwohl wir uns das jetzt so vorgenommen haben. Sagen wir mal, es entwickeln sich aus den ersten 3-4 Abenteuern Parallelen mit NPCs, mit wiederaufkehrenden Charakteren, wo wir sagen, hey, wir kennen doch in Havena Sylvana, wenn wir noch bei Havena sind.
Ja, ne, das ist, glaube ich,
da auch könnte cool, ich, ja. Da könnten wir alle nicht, auch wenn wir sagen, das macht den Podcast jetzt komplexer, wir könnten dann gar nicht anders, weil ich finde genau, das ist ja das Schöne an so einer Gruppe. Ne?
Das ja. So ja, oder
cool. Nee, das hoffe ich auch, weil natürlich so unsere Background-Stories jetzt von unseren Charakteren dadurch erst Stück für Stück auch so ein bisschen mehr Leben bekommen.
Wir hatten ja jetzt zum Beispiel schon den Vampir, der in dem Kellerabteil von dem anderen, von dem
befreundeten Kobold lebt. Stimmt, Greifenfurt oder so. Ne?
Genau. Vielleicht kommt er dann.
Ja, vielleicht kommt man mal in Greifenfurt vorbei. Das Ding ist natürlich, wenn wir jetzt Abenteuer in chronologischer Reihenfolge spielen, wissen wir nie, wo wir landen und wir sind plötzlich da dann, ne?
Ja, also. das ist so ein Problem an diesem ganzen Podcast-Prinzip, weil ich finde das schön, dass wir die chronologisch spielen, aber die sind vom Setting dann immer komplett woanders und auch manchmal 10 Jahre früher, 10 Jahre später. Das ist schon ein bisschen schade, finde ich. Also
ist halt, wir sind halt auch alle ziemlich jung und wenn das dann 10 Jahre früher ist, ergibt das halt jetzt auch nicht so viel, wenn wir da alle mit 10 in der Gegend irgendwie
rauskommen. Ein 10-jähriger Greifax.
Aber auf der anderen Seite wobei, ist es für den Zuhörer vielleicht auch besser, wenn er dann einfach immer seine Lieblingsfolge hören kann, ohne dass sie sehr stark in andere Folgen reingewachsen ist, sozusagen.
Ja, das stimmt, dass man kein Vorwissen braucht. Ja. Das
stimmt, ja. Naja, ich weiß halt nicht, ob es überhaupt Leute gibt, die dann so einen Podcast nicht von Anfang an hören. Also das würde ich zum Beispiel immer machen, aber das stimmt natürlich, was du sagst, Lorana, ist natürlich auch, vielleicht überspringen Leute dann einfach irgendwelche Folgen.
Also wahrscheinlich auch so, wenn sie dieses Abenteuer dann gespielt haben, dass sie dann eben, wie ich jetzt das auch gesagt habe, ich bin mal gespannt, wie andere das mit dem Kobold gelöst haben, dass sie dann einfach genau nach diesem Abenteuer suchen, was sie gerade gespielt haben und dann mal reinhören. Ne?
Ja, oder du überspringst eins, weil du genau weißt, das wird irgendwie in unserer Gruppe das nächste Abenteuer sein. Das kann ich mir jetzt nicht anhören, weil dann spoilere ich mich selbst. Dann überspringst du das halt.
Ist eine schöne Frage, Greifax, die greife ich mal auf. Für die, die uns zuhören da draußen, ja, ich spreche euch jetzt mal direkt an. Wenn ihr dieses Abenteuer gespielt habt und euch daran erinnert, dann schreibt uns doch bitte, wie ihr dem Namen des Kobolds entlockt habt, weil das würde ich auch gerne. Weil ich meine, es gibt bestimmt viele Gruppen da draußen, die jetzt nicht irgendwie ein Let's Play haben und das aber trotzdem mal gespielt haben. Ich glaube, sehr viele. Das würde ich nämlich gerne.
Und die alle wahrscheinlich sehr kreativ sind dabei.
Ja, und wenn auch nur einer von euch dabei war, der einen Immobilienvertrag aufgesetzt. Ja, also bei dem Abenteuer steht auch, es ist den Spielern überlassen. Und das fand ich zum Beispiel auch sehr untypisch. Also das fand ich auch schön und auch ein Bruch mit dem Zeitgeist wahrscheinlich damals, also als die Spiele veröffentlicht wurden, dass man sagt, ja, also keine Ahnung.
Das ist eigentlich gewagt, ja, dass man so das Einstiegs, das erste Abenteuer rausbringt und dann gleich sagt, ja, will ich mir jetzt eigentlich selber keine Gedanken zu machen, das sollen die irgendwie machen. Die werden das schon irgendwie hinkriegen, oder?
Das heißt, der Meister muss für sich entscheiden, ist das realistisch oder nicht? Das ist halt auch schwierig, ne?
Ja, das ist natürlich so eine Meisterfrage. Ich entscheide, erzählt es eine gute Geschichte, das ist für mich entscheidend, aber es ist halt auch mein Ansatz, ne? Also, als ich gehört habe, was diese Idee für bei mir und bei euch als Gruppe für eine Resonanz an Spielspaß kreiert, werde ich es nie mehr abgelehnt. Ich hätte es vielleicht so gemacht, dass es nicht klappt, aber den Versuch hätte ich niemals im Keim erstickt, weil sonst ist es einfach, also für mich als Meister, ich weiß nicht, wie andere meistern, aber für mich ist das ein absolutes No-Go, so eine Dynamik dazu sagen, Leute, ey, sowas geht doch nicht, kann man nicht machen.
Ja, aber du hast jetzt einige Jahre, also sehr viele Jahre Meistererfahrung und das als Einstiegsabenteuer heißt ja auch, dass es eventuell damals ein Einstiegsabenteuer für einen Meister gewesen wäre und das ist natürlich eine schwierige Sache, dann ist auch dem Meister zu überlassen, wie denn dieser Name entlockt wird, ne, wenn er nicht Erfahrung hat.
Also ja, vor allen Dingen auch irgendwie, wenn die Gruppe nicht weiter weiß, vielleicht da irgendwie auch, weil, also es ist ja schon eine schwierige Sache und wenn man dann da stundenlang diskutiert, wie könnte man denn diesem Kobold den Namen entlocken, da als Meister irgendwie einzugreifen und vielleicht noch einen Tipp zu geben und da ist halt, wenn da gar nichts vorgegeben ist, dann muss sich der Meister ja auch selbst irgendwie ausdenken, was könnte ich da jetzt für einen Tipp geben oder so.
Das stimmt schon.
Aber da gibt es bestimmt sehr viele lustige Lösungen zu, auch die,
immer
da, wo ich sehr gespannt drauf bin, ja.
Würdet ihr denn, also eine Frage, die ich an euch noch habe, ist, wenn ihr das so, das Abenteuer jetzt gespielt habt, so wie es da steht, glaubt ihr, es war damals überhaupt möglich gewesen, beziehungsweise überhaupt vorgesehen, dass man dieses Abenteuer in einer ernsthaften Atmosphäre spielt? Weil es ist ja schon doch recht klamaukig, wie wir es gemacht haben.
Sich da rein zu versetzen.
Ich glaube, der ganz viel Klamauk kommt aber auch einfach durch unsere Gruppendynamik. Mhm. Also denke, man könnte das schon durchaus auch ein bisschen aggressiver alles machen und durchziehen und
düsterer
ganz auf den Weg gehen, ja.
Es entspricht ja auch schon so ziemlich dem klassischen Ding, so von meinen Anfängen damals so mit 14, was auch so, ja, Häuser durchsuchen oder in Dungeons rumlaufen und gegen irgendwas kämpfen und looten. Und mehr passiert nicht. So, also große Meta-Stories gab es da ja auch nicht. Und das hat man dann aber irgendwie, soweit ich mich zumindest erinnere, schon irgendwie relativ ernst genommen. Ne? Also so, ja, boah, hier, da kommt ein böser Ork, der sah natürlich so in Gedanken ganz anders aus, als man sich den heutzutage vorstellt, aber irgendwie, man kann es, glaube ich, auch ernst spielen.
Kann ich mir fast nicht vorstellen, aber ist wahrscheinlich einfach so, ja.
Ich meine, dieses Bild.
Ich meine, was war denn das? Das war irgendwann in den 80ern, oder?
Ja, 1984 ist das rausgekommen.
Ich kann mir das auch nicht so gut vorstellen, aber es liegt einfach auch daran, dass ich bis jetzt nur mit euch gespielt habe und ich kein Abenteuer bis jetzt gespielt habe, was nicht irgendwo, wo wir nicht irgendwann weinend vor Lachen über dem Tisch liegen. Also.
Ja. Da kann ich aber mal, um mal kurz von dem Abenteuer ein bisschen Abstand zu nehmen, da kann ich empfehlen, mal ein Solo-Abenteuer zu spielen. Das ist auch eine ganz interessante Erfahrung, weil du dann diese ganzen verrückten Eingebungen.
Das Schiff in der Flasche, das war damals mein Solo-Abenteuer, womit ich eingestiegen bin.
Das hat so ein super schönes Cover, weiß ich noch.
Ja, da erinnere ich mich auch gerade nur noch dran. Ich weiß gar nicht mehr, worum es inhaltlich ging, aber das Cover habe ich noch vor Augen.
Also wir haben ja schon, das wissen jetzt natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht, aber ich fand, wir haben auch in anderen Abenteuern, die wir gespielt haben, zumindest wenn es ernst wurde in der Geschichte, auch dann doch weniger Klamauk reingebracht. Also ich erinnere mich da an Gespräche an Lagerfeuern, wo es um die düsteren Mächten ging, wo dann alle todernst wurden.
Hallo, und dann kam Zoe mit dem Nacken.
Ist halt ein Problem, wenn man einen Schelm dabei hat, ja.
Ja, aber das war dann das Ende auch. Da auch so, ja.
Nee, also das Erste, wo ich dran gedacht habe, an ernste Geschichte, war, als Corin vor sein Auge verloren hat zum Beispiel.
Ja, also wir hatten schon echt üble Begegnungen, wo wir wirklich da saßen und ziemlich konsterniert irgendwie, weil es ging ums Leben des Charakters, es ging um eine Begegnung mit einem, der zu dem Zeitpunkt zumindest irgendwie wirklich so der Widersacher war, wo man selber nicht wusste, was hat der für Kräfte und dann hat man so einen Dialog mit dem und das Leben der anderen hängt davon ab, die eigene Gesundheit hängt davon ab. Also das ist dann auch nicht. Mir ist jetzt nämlich zum Beispiel aufgefallen, dass wir sehr viel im Moment noch im Konjunktiv unterwegs sind hier.
Das hab ich
während auch gesagt. Wir das in der anderen Gruppe gar nicht so sind. Das ist immer, ich mach das und das, ich mach das und das. Und im Moment ist noch, ja, ich würde dann mal, glaub, das wird sich jetzt auch ändern in den nächsten Folgen, aber das ist mir aufgefallen. Im Moment arbeiten wir uns, müssen wir uns an unsere neuen Charaktere auch erstmal gewöhnen, ne?
Ja, und an das, dass wir über Discord spielen halt.
Das auch, ja, dass wir uns nicht gegenüber sitzen und einfach das und tun, einfach, was wir tun, ne?
Auch
ja.
Einfach der Gedanke, dass es halt aufgenommen wird, das ist halt auch irgendwie was Neues, ne?
Das ist auch ungewohnt, ja, auf jeden Fall.
Ja, wobei, da sind wir ja auch recht schnell aufgetaut, also das fand ich in der ersten Folge.
Ja, ich denke auch eigentlich gar nicht dran.
Fand ich es komisch, aber dann geht es recht schnell eigentlich, dass sich das irgendwie legt. Alles geht ja, ich meine, es ist ja auch schön so, ne? Also so wie wir hier spielen, wir spielen eigentlich am Tisch ähnlich, nur mit mehr Gestik und mehr, weiß ich nicht. Mehr
also wie oft ich hab so oft in den anderen Spielrunden mit dem anderen Helden eben irgendwie nur über Gesten kommuniziert. Ich greife zu meinem Bogen, ich mach dies, ich lege einen Pfeil ein, einfach weil ich auch den Flow zwischen dem Meister und wem anders gerade nicht unterbrechen wollte und trotzdem signalisieren, was mein Jäger gerade macht. Und dann war das so einfach, man guckt sich kurz an und hat über diesen Augenkontakt eben irgendwas hergestellt. Und das müssen wir jetzt alles kommunizieren. Das ist natürlich ungewohnt.
Ja, finde ich auch. Welche von, wenn ihr zwischen, auf der Skala von 1 bis 10 das Abenteuer bewerten müsstet und wobei 10 das Beste ist und 1 das Schlechteste, wie viele Punkte würdet ihr denn geben?
Naja, das kann ich ja jetzt nur mit den Abenteuern vergleichen, die wir bis jetzt gespielt haben. Ne?
Genau, ja.
Da hängt natürlich viel Meta wieder dran. Ne? Also ich glaube, von der Erfahrung her, die Abenteuer, die uns am meisten bis jetzt mitgenommen hatten mit der anderen Gruppe, waren immer die, wo auch sehr viel Schicksal von irgendeinem Helden dran hing. würde ich jetzt mal so behaupten. Also ich denke da so an unsere abtrünnige Rondra-Gewalt oder so.
Vielleicht versuchen wir einfach, damit es irgendwie ein bisschen überhaupt machbar ist, das zu bewerten, zu sagen, dass das Abenteuer so als uns vorgestelltes Abenteuer, hier bitte spielt dieses Abenteuer. Und zum Beispiel jetzt nicht bewerten, wie toll der Einfall von Grimm war, sondern was hat uns das Abenteuer vorgelegt und welche Qualität hat das Abenteuer als veröffentlichtes Abenteuer, sage ich mal.
Ja, ich glaube, da ist schon noch viel Platz nach oben. Ja,
auf jeden Fall.
Ja. Ich würde da vielleicht mal so eine 4. Also mir hat es Spaß gemacht. Ich mag aber auch gerne die Abenteuer, die schnell zu Ende zu spielen sind. Ich bin nicht der Fan von diesen überpolitischen Abenteuern. Ja, eine 4, doch, auf jeden Fall. Aber es ist noch Platz nach oben. Ja, offensichtlich.
Also ich finde, es ist ein super Einsteiger-Abenteuer, weil es halt auch kurz ist und einen in die Welt hineinwirft. Aber so, wenn man jetzt schon Abenteuer gespielt hat und ein neues braucht, dann würde ich das eher weniger empfehlen, weil es halt doch nicht so viel zu bieten hat.
Das ist so klassisch, ne? Also du, ja, ein bisschen Dungeon hier und da, ein paar Räume, ein paar random Monster rein, eine Frau mit halb zerrissenem Kleid, die man befreien muss, die entführt wurde, und Loot verteilen. Das ist halt jetzt nicht sehr komplex aufgebaut. Also insofern, ich werde auch eher so bei 2,5 bis 3 oder so. Also da ist schon sehr viel Raum nach oben. Ich stehe ja so, ja, also ich würde auch sagen 3 so.
3
Ja. Ich stehe so auf Abenteuer, die, wo man halt wirklich auch strategisch vorgehen muss oder mal irgendwas austüfteln und so, und das wurde hier halt nicht wirklich gefordert.
Wir haben es versucht.
Wir haben es draus gemacht, aber es war jetzt nicht vom Setting nicht vorgegeben, ja.
Also ich würde es irgendwie so als für das, was es ist, so als Einstiegsabenteuer zum Warmwerden mit dem ganzen Universum, dem ganzen Regelsetting und alles, würde ich dem schon tatsächlich irgendwie eine solide 6 geben. Aber für das, was Leute, die oder eine Gruppe, die schon mehr zusammen gespielt hat oder auch einfach eine gewisse Art des Spielens von sich selber kennen, so, da würde ich dann tatsächlich auch eher sagen, das war ganz nett, aber es ist jetzt auch nicht so dolle, dass ich da irgendwie in die bessere Hälfte gehen würde. Also dann würde ich auch eher so Richtung 3-4 tendieren.
Ja.
Dem stimme ich voll zu.
Ja, ich würde auch sagen, dass es so 4 von 10 Punkten gibt. Ja.
Ja, gut. Ich finde, also was ihr sagt, finde ich einen sehr schönen Gedanken, Shahim, von dir gerade. Also ich nenne dich jetzt mal nach deinem Charakternamen, ne? Sonst komme ich hier durcheinander.
Ja, klar.
Dass natürlich dieses Abenteuer gut funktioniert, weil wir als Gruppe schon lange zusammen spielen und jetzt gesagt haben, wir starten mal alle Abenteuer von Anfang an. Und deswegen werden wir wahrscheinlich aus jedem Schundabenteuer unseren Spaß draus ziehen, weil wir als Gruppe gern zusammen spielen. Aber ich würde auch sagen, wenn du das jetzt wirklich als Anfangsabenteuer nimmst, so wie es da steht, für eine neu gegründete Gruppe, dann ist da sehr wenig dabei, was die Gruppe dann funktionieren lassen wird, außer die Chemie stimmt schon sofort. Also das Abenteuer tut dem nicht viel bei, muss ich sagen. Also da bin ich auch bei einer 3 oder... Also was ich schön fand bei der Kobold, der gibt dem Ganzen halt so ein Karten, ist wie so ein Joker, ne? Also,
aber ich glaube, Shahim hat das genau andersrum gemeint, oder? Du meintest doch eher, ich glaube schon, dass es eher so für eine Gruppe, die schon länger dabei ist, vielleicht ein bisschen langweilig ist, aber für eine Gruppe, die neu anfängt, um das alles kennenzulernen, halt eher irgendwie mal okay ist, weil es
ja wenige so
viele Herausforderung ist.
Weniger als neue Gruppe, sondern halt als neuer Spieler.
Ja. Also als Einstiegsabenteuer ist es okay, weil du lernst das Kämpfen, du lernst so ein paar Talente einzubauen, wie Sinnesschärfe, Schlösser knacken und sowas. Ne? Das ist schon ganz gut, um das System kennenzulernen, aber es fordert dich jetzt nicht geistig groß heraus.
Ja, aber wenn du halt erstmal dabei bist, dich mit dem ganzen System noch vertraut zu machen, dann ist es ja vielleicht gar nicht so verkehrt, dass es einen nicht so fordert. Ne?
Ja. Es ist natürlich auch die Frage, was unser Meister daraus noch gemacht hat. Wir wissen jetzt natürlich nicht, was die wirklichen Vorgaben dieses Abenteuers waren und was er jetzt vielleicht noch ein bisschen draus gemacht.
Das ist ja immer die große Frage, ne? Genauso wie eure Ideen, die dann das Abenteuer zu einer schönen Geschichte werden lassen, die dann halt auch, kann man halt auch nicht sagen, das bewerten wir jetzt im Sinne, dass das Abenteuer toll war, ne? Wie mit dem Vertrag.
Wirklich nochmal ein großes Kompliment an Grimm. Dem Vertrag und auch...
Er wollte es erst gar nicht machen. Ne? Er hat noch so gedacht, ja, könnte, ach nee, doch nicht.
Auch du hast da echt einiges zu beigetragen. Das war schon wirklich großartig.
Ja, aber seine Überlegung einfach, dass er das so in den Raum geworfen hat, das hat bei mir so viel ausgelöst, dass ich gedacht habe, ja, Moment mal, wir hatten doch gerade eben, haben doch die Orks zu uns gesagt, das ist irgendwie, so wohnt der hier und das ist irgendwie doof alles und so weiter. Und ja, das war so eine großartige Idee mit dem Vertrag, weil da muss der Name drunter natürlich.
Aber ich dachte, also ich fand es halt wirklich super zusammengespielt. Ich finde, da sieht man auch mal wieder, dass wir als Gruppe echt, ich meine, wir kennen uns halt auch schon länger, dass wir als Gruppe ganz gut funktionieren. Das ist dann so eine Idee, wo ich ehrlich gesagt, als Grimm das geäußert hat mit Vertrag und ich dachte nur so, wie zur Hölle soll das funktionieren? Und dass du dann kommst und da so ein, also dieses Zusammenspiel fand ich einfach großartig.
Es war natürlich schön, dass ausgerechnet diese abstruse Idee mit einer Doppel-Eins untermauert wird.
Ja, das stimmt.
Als Assistentin dann den Namen drunter schreiben soll und selbst nicht schreiben kann. Also,
das war großartig.
Das war so
ich kann auch nicht schreiben, vor allem ohne zu wissen, dass der ja auch nicht schreiben kann. Das war
aber da, sie hat immerhin gefragt, B oder P?
Genau.
Ja gut, also so war das Befreiung. Wie gesagt, das nächste ist Wirtshaus zum Schwarzen Keiler.
Haben wir auch noch nie gespielt. Bin ich auch sehr gespannt.
Den Untertitel finde ich aber eigentlich noch viel interessanter als den Haupttitel.
Ja, wie lautet der denn?
Oder die Schenke des Schreckens.
Ist das nicht jedes Wirtshaus in Aventurien?
Ja, irgendwie schon.
Ja, diese doppelten Untertitel finde ich auch irgendwie. Ich weiß nicht, warum die das gemacht haben.
Man konnte sich nicht einigen, vielleicht. Ja. Zwei CEOs, einer sagt, ja, hier Wirtshaus zum Schwarzen Keiler und der andere sagt, die Schenke des Schreckens. Ja, machen wir beides.
Aber ich finde das Cover sehr schön, muss ich sagen.
Das war diese alten Cover, ne, mit diesem Auge und drumherum.
Ich muss mal gucken, ihr habt das da ja offen. Ach, ja,
ich wollte es gerade sagen, ich finde das ganz, ganz witzig gemacht eigentlich, dass da so mehr oder weniger im Hintergrund die ganze Action abgeht und rüstungsbeschlagene Helden mit den Haaren im Wind wehend und vorne sitzt halt einer an der Theke mit seinem Glas und guckt genervt dahin.
Da gibt es auch einige Memes zu, oder? Da fällt mir so ein Humor-Meme zum Beispiel ein.
Ich sehe das jetzt von Weitem und mich erinnert das von Weitem irgendwie an so einen Hindu-Tempel mit diesen ganzen Figuren.
Fragt sich auch echt, was da los ist in diesem Wirtshaus.
Da los, ja. Partytime.
Da ist ja keiner los.
Schwarze Keiler. Ja, wir werden es erfahren. Gut, dann erstmal danke für eure Eindrücke von Silvanas Befreiung. Und dann würde ich jetzt, da ihr ja so in schöner Plauschlaune seid, auch gleich euch an der Stange halten und mit euch über und zwar das Thema Charaktertod.
Ja.
Nicht Spielertod.
Da kommt der Amboss von oben.
Da können vor allen Dingen Grimm und ich drüber reden.
Naja, wir haben diese Charaktertode ja auch miterleben müssen aus.
Ja, klar. Ja.
Also,
wer möchte denn anfangen? Der gestorben ist oder der es beobachten musste?
Also ich würde ganz gerne irgendwie das direkt mal loswerden. Ich habe ja bisher noch keinen Charakter verloren und war leider beim ersten Charaktertod in unserer Gruppe auch gar nicht dabei.
Ach,
wovon
stimmt.
Wovon es aber glücklicherweise eine Videoaufzeichnung gab von der Situation. Mhm. Und ich wusste schon, dass das passiert war. Ja. Und dann habe ich das aber auch noch mal gesehen, wie es halt dann wirklich, wie die Situation auch war. Und ich war fassungslos. Das hat mich als Spieler so aufgewühlt emotional. Das war unglaublich.
Ja,
und,
Moment, über welchen Tod reden wir gerade?
Hagen.
Ach so, ich dachte jetzt mit Morlana noch damals.
Ach so, ja, der Tod, der war ja eher so ein bisschen
Slapstick. Riesenbiber gefressen.
Nein, das war Slapstick, das war okay.
Ja,
okay. Nein, aber Hagen war schon echt eine üble Nummer. Und im Nachhinein, ich bin auch froh, dass ich in dem Moment leider über Skype mitspielen musste und deswegen aber die Möglichkeit hatte, Screen Recording laufen zu lassen und habe das mal heimlich mitlaufen gehabt und ich habe es mir danach auch noch mal öfter angeguckt und das war schon echt übel. Vor allem es war so,
krieg ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich
dran denke. Es war so ein krasser Einstieg. Wir hatten unsere Session beendet irgendwie kurz davor und es war so, dass das Hagen eben eigentlich so den Helden-Move machen wollte.
Wie er das ja schon zuvor
wie er das schon immer mal versucht hat und dann immer 20 oder 1 wirft. Und
er kann nichts anderes werfen.
Und wir haben gerade angefangen und er hat noch eine große Rede gehalten, die er vorher geschrieben hat. Ja, und dies und das, und wenn mir etwas passiert, dann dies und seht zu, dass das, und wir alle gedacht, ja, komm, du mach, das ist eine geile Heldenrede und so, jetzt rette die Person und so, und dann würfelt er wirklich da irgendwie es entsprechend, dass er mit einer Eins, die in diesem Fall nicht gewürfelt werden durfte, plötzlich vor unseren Augen am Einstieg der Session verstirbt, und dann steht er da, ich meine, Philipp oder Grimm, um das hier jetzt mal so zu sagen, du hast das ja miterlebt. Ich meine, du kommst da an, du willst die Session starten und dein uns allen ans Herz gewachsener Charakter stirbt innerhalb der ersten 10 Minuten der Session. Und dann sitzt du da, ja, was mache ich denn jetzt? Und so ging es uns irgendwie allen. Also vielleicht willst du davon mal berichten.
Ich glaube, ich hatte mich so ein bisschen schon auch darauf vorbereitet. Natürlich geht man jetzt immer davon aus, dass man erstmal nicht stirbt, aber es kann auch immer wieder passieren, also dass der Charakter stirbt. Und ich dachte dann halt so, ja, das ist dann jetzt so wohl das Schicksal von Hagen, und habe das auch ziemlich schnell akzeptiert. Und habe dann ja auch, ja, ich hatte mich ja wirklich darauf vorbereitet mit dieser Abschiedsrede, und dann habe ich noch einen Abschiedsbrief geschrieben, den ihr gelesen habt, und also den ihr dann vorgelesen habt. Aber erstmal war ich natürlich baff und dachte, was mache ich jetzt? Das war der erste Wurf des Tages, der erste Wurf der Session, so. Aber dann war ich ja ziemlich schnell irgendwie dran, und dann sprudelten schon so Ideen, was könnte ich jetzt als nächstes spielen und so. Ich glaube, ich habe erst im Nachhinein habe ich eigentlich gemerkt, was das eigentlich für ein Verlust für mich war. Und
das kann ich voll unterstützen. Genau das wollte ich auch sagen. Das ist es nämlich. Man denkt erstmal so, ja, ist ja nur ein Spiel quasi, es ist ja nur ein Charakter, und im Nachhinein wird dir dann aber bewusst, wie sehr dir dieser Charakter ins Herz gewachsen ist und wie viel da auch von dir drinne steckt. Und dann merkst du halt irgendwie, wenn dann die Session vorbei ist und es geht dran, du sollst den neuen Charakter irgendwie erstellen, da merkst du dann erst, wie schwer das doch ist, irgendwie jetzt neu anzufangen. Und also ich hatte als mein Charakter gestorben ist, hatte ich auch ein bisschen Pipi tatsächlich in den Augen, weil ich...
Oh, du warst richtig böse.
Ja, das
war echt übel.
Das war einfach so eine doofe Situation, und es wäre so vermeidbar gewesen. Und das
war echt blöd.
Tat mir richtig weh dann tatsächlich, weil, ja. Aber zu Hagen, also Philipps verstorben oder Grimms verstorbenem Charakter, wollte ich noch sagen, ich fand halt, du hast es unglaublich schön ausgespielt, weil du halt auch gesagt hast, wenn das jetzt passieren sollte, dann ist das Schicksal, und dann sollte es auch so sein, und das fand ich, hast du unglaublich gut gemacht.
Es passt ja auch total ins Setting, ne? Es war wirklich ein Götterurteil in dem Moment.
Vielleicht sollten wir kurz mal zusammenfassen. Es wurde ein Artefakt geborgen von den Heldengruppen, von der Heldengruppe, das über Heilkräfte verfügte, die alles heilen konnten, allerdings mit der Gefahr verbunden sind, dass man eben bei der Benutzung selber verendet. Und diese Gefahr war minimal, war aber da und auch dem Philipp dann bekannt, dem Spieler von Hagen. Ne, Philipp, also du wusstest ja auch.
Ja, genau, richtig.
Aber zuvor in dem Abenteuer, wo das Artefakt geborgen wurde, hatte Hagen, also der Barde, den Philipp gespielt hatte, auch eine Sünde begangen, quasi einen Sinngeweihten in den Tod. Ja,
so tollpatschig, wie er halt war.
Und das Schöne war, schön für die Storytelling war, dass du gesagt hast, ich gebe mich eben dem Götterurteil hin und benutze das Artefakt trotz des Risikos, ja, und dann eben zu sehen, wollen die Götter mich strafen oder kann ich weiter als Held durch die Aventurien ziehen, und mein Gewissen ist beruhigt, weil die Götter haben mich begnadigt. Und das war natürlich ein Setup, was einfach unglaublich prädestiniert war für einen Charaktertod, was für mich als Meister und für uns als Gruppe natürlich unglaublich tolle Geschichte erzählt, aber auch wahnsinnig schade ist natürlich. Also
Es war ja sogar auch so, dass Greifax Charakter eigentlich das machen wollte und ich dann gesagt habe, nein, Hagen will das machen. Und Hagen hat das auch begründet. So.
Und das hat vollkommen Sinn gemacht. Deswegen habe ich dann auch gesagt, ja, das stimmt. Also und dann geben wir hiermit so die Verantwortung in die Hände der Zwölfe. Und ja, natürlich hast du dann irgendwie wieder entsprechend gewürfelt.
Du hast dich gewürfelt hinter einem, ich glaube, hinter dem Meisterschirm.
Genau, wir wussten es nicht. Und wir haben immer noch gedacht, was passiert jetzt? Ihr habt hinter dem Meisterschirm gewürfelt und wir saßen da alle so voll angespannt. Aber eigentlich so, naja, komm, der spielt jetzt ein bisschen aus und so weiter, aber es geht noch, weil ich meine, was war das? Du durftest eins oder zwei nicht würfeln, ne?
Ja.
Also alles über drei wäre super gewesen.
Ja.
Und du hast es halt voll mit einer Eins besiegelt auch noch.
Ich finde halt schön, dass Hagen halt in dieser Gruppe immer wieder auftaucht durch irgendwie, man ist irgendwie in einer Taverne und es wird ein Lied von ihm gesungen. Wie gesagt, er war Bade.
Irgendwer singt aber auch einfach und wir haben ihn so in unser Herz geschlossen, dass er immer noch irgendwie wieder auftaucht, ne? Obwohl er längst verstorben
ist. Ja, das finde ich auch so schön.
Das finde ich super schön.
Aber über Leda wird ja auch noch gesprochen, ne? Geweihte geht oder irgendwelche anderen Sachen. Ne? Also es ist halt einfach schwer, diese Charaktere dann aus der Gruppe rauszukriegen. Soll man aber ja auch gar nicht. Also ist ja schön so.
Ja, das war echt auch, oder ist auch immer noch schön, irgendwie dann nochmal Geschichten von Hagen zu hören. Also der neue Charakter, wenn der dann Geschichten von Hagen hört.
Also für mich war es sehr, ich fand es sehr schmerzhaft, weil ich natürlich unglaublich an den Charakteren hänge, an euren Figuren. Weil ich mich mit denen ja auch unglaublich viel befasse. Also ich sitze ja auch ganz oft, wenn ich leider nicht mit euch zusammen sein kann, sitze ich ja hier an den Abenteuern und denke nach, was machen die wohl und was macht der wohl. Also ich habe da eine sehr enge Beziehung zu diesen Figuren. Und natürlich, und das ist ja schade für alle, in unserer anderen Gruppe, sage ich jetzt mal für die Zuhörer da draußen, haben ja alle Charaktere eine eigene Questline noch, die sie verfolgen. Oder irgendetwas, das noch passiert in deren Schicksal. Und das ist bei Hagen jetzt natürlich abgeschnitten. Also es ging ja um irgendwie den Mord an seinem Meister und eine legendäre Drachenflöte, ein verborgenes magisches Instrument und so weiter und so weiter. Und das wird alles jetzt niemals zutage gefördert werden. Es wird niemals aufgedeckt, was mit dem Meister passiert ist und wo dieses Artefakt sich befindet und was damit passiert wäre, weil ich natürlich unter uns gesagt, ich verrate das euch natürlich nicht, aber darauf ausgegangen bin, dass das irgendwann in einem großen, großen, epischen Finale eine weltbewegende Auswirkung hat, so wie eben die Geschichten von den anderen, also von Verizio und Greifax, Corin und so. Und natürlich auch von den neuen Charakteren, die jetzt im Hintergrund schon Mechanismen laufen haben, die halt irgendwann auf die Welt einwirken und die werden dann natürlich auch gekappt.
Ich muss auch sagen, also ich bin ja auch als Corin mit meinem anderen Charakter noch nicht gestorben und da bin ich auch sehr froh drüber, weil als ich ihn entwickelt habe, war das auch eigentlich eine sehr, sehr einfache Geschichte und so. Also so relativ simpel zusammengestrickt erstmal und es hat sich dann im Laufe der Jahre, die wir mit Corin gespielt haben, immer mehr entwickelt und immer mehr Schicksal von ihm irgendwie, ja, hat sich aufgetan und ich bin total gespannt selber, was mein Schicksal als Corin denn wirklich sein wird und so. Wenn Corin jetzt sterben würde, das würde mich wirklich fertig machen, weil ich das dann nie erfahren würde, außer ich setze mich mal irgendwann mit Henny zusammen bei einem Bierchen und er verrät mir das dann mal, aber das wäre ja auch irgendwie doof. Aber deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass wir diesen Podcast jetzt haben, weil ich hatte auch schon immer mal Bock, einen Zwerg zu spielen. Das ist noch ungewohnt für mich, das merkt man vielleicht auch hier und da mal, aber die Möglichkeit, dass wir jetzt zweigleisig irgendwelche Abenteuer spielen und Corin trotzdem dafür nicht sterben musste. Da bin ich sehr dankbar für, dass ich jetzt einen Zwerg und meinen Corin weiterspielen kann, um das Schicksal von Corin doch irgendwann nochmal herauszufinden.
Oh, mein Corin, das ist sehr schön.
Aber ja, ich finde, das ist auch eine unheimlich gute Gelegenheit, jetzt gerade zumindest noch, meinen Charakter in der anderen Nicht-Podcast-Schiene halt, also ich habe das natürlich auch schon mal durchexerziert gedanklich, wie ich das wohl dann so finden könnte, wenn der verstirbt und finde es auch ganz, ganz grauenvoll, weil mit all diesen Quirks und Zügen, die man sich so erarbeitet hat, es wächst einem ja wirklich ans Herz alles. Ich würde das trotz alledem als Spieler gerne mal erleben, einen Charaktertod zu erleben durchleben zu müssen. Und im Moment ist es noch so, dass ich mir denke, vielleicht bin ich deswegen hier auch so ein bisschen risikofreudiger als in der anderen Gruppe, weil jetzt im Moment habe ich halt einfach noch diese Bindung noch nicht, weil mit dem anderen Charakter, wie lange spielen wir jetzt? 6 Jahre, glaube ich.
Ja, ich glaube so.
Habe ich jetzt halt mit Shahim noch nicht, was aber sicher auch irgendwann kommen kann. Und dann bin ich wieder im gleichen Dilemma.
Also ich finde es unglaublich schwierig, wenn der Charakter gestorben ist, einen neuen zu spielen, was vielleicht daran liegt, dass ich doch immer sehr viel von mir selbst in so einen Charakter reinlege. Also ich spiele irgendwie nicht so gerne das komplette Gegenteil von mir, weil ich halt auch finde, dass es dann irgendwie oft, also es kann halt auch sein, dass man dann irgendwie nicht glaubwürdig rüberkommt, weil man halt nicht genau weiß, wie man spielen soll. Ich finde es halt schwierig, dann den neuen Charakter nicht so sehr zu spielen wie den alten Charakter. Also da irgendwie was Neues reinzubringen, finde ich halt unglaublich schwierig.
Das machst du aber gut. Also ich finde, dass sich dein neuen Charakter sich schon klar abgrenzt von.
Das hat erstaunlich gut funktioniert, ja. Also während Lydda mir total ans Herz gewachsen war, so natürlich auch diejenige, die ich als erste mit so in den ersten Geschichten dann als Mitstreiterin hatte und so weiter, haben wir natürlich viel miteinander erlebt, aber danach waren die anderen auch alle wieder sehr anders. Also es war nicht immer so eine Art von Kopie von Lydda oder so, sondern sie hatten schon wirklich alle eine andere Persönlichkeit.
Ja. Was heißt denn alle? Mittlerweile sind es jetzt
ja,
dem hier mit dem Podcast
genau, vorbei. Genau, das meine ich eben.
Wenn ihr irgendwann mal keine Lust mehr auf euren Charakter habt, dann könnt ihr den ja auch immer noch in Ruhestand schicken.
Bei mir war das mal der Fall bei einem Charakter, weil ich auch umgezogen bin. Und dann habe ich eine Schelmin gespielt, die halt flexibler in die Geschichten ein- und aussteigen kann zum Beispiel. Aber mein alter Charakter hat halt immer noch weitergelebt.
Ja, so kann wobei man halt der Ruhestand war auch dann wieder irgendwann zu Ende.
Das war auch fulminant.
Das war großartig, als sie dann wieder auftauchte. Wie nach
20 Jahren Luke Skywalker bei Star Wars wieder mitmacht, war auf einmal der Charakter wieder da. Das war natürlich auch ein absolutes super Highlight.
Wir haben alle gedacht, sie spielt ihre Schelmin und dann kommt eben diese Medica plötzlich wieder hervor.
Und wir hatten halt auch alle echt damit gerechnet, dass die Schelmin wieder aufploppt und dann ist auf einmal die Medica da. Das war großartig.
Das war super, ja.
Also die gespielte Freude war keine gespielte Freude.
Nee, also ich muss auch aufpassen, dass ich nicht in Tränen ausbreche beim Erzählen der Geschichte, weil ich wollte das ja euch rüberbringen, aber ich fand das sehr bewegend. Weil ich ja, wie gesagt, auch so sehr an den Charakteren an der Mara auch hänge, natürlich.
Also der Topf, hallo, alleine der Topf.
ja, der Topf. Also die Heldin, von der wir sprechen, trägt immer einen Topf als Helm, was mittlerweile zu einem Legendary Item in Aventurien bei uns avanciert ist. Also zum Beispiel Helden in Pension schicken, finde ich auch schön. Ich weiß nicht, ich bin ja fast nie Spieler gewesen und ich hätte, einerseits würde mir das auch gefallen, andererseits würde ich aber auch gerne eben das Ende der Geschichte sehen. Also wie zum Beispiel bei Corins oder Meritius Fall. Meritio ist jetzt Shahims Held. Wenn er jetzt zum Beispiel sagen würde, ich verschwinde jetzt, dann würde ich als Spieler trotzdem wollen, dass es irgendwie ein Finale hat. Also warum zum Beispiel stirbt sein bester Freund oder Kumpane und dann sagt er, ich höre jetzt auf, Held zu sein. Und dann ist es trotzdem quasi der Tod der Heldenkarriere. Aber einfach sagen, ich höre jetzt auf, fände ich auch schade. Verspielt
ich stand klar. Ja mit Corin mal quasi vor der Entscheidung, die Seiten zu wechseln, also irgendwie böse zu werden oder so. Und das wäre in dem Moment natürlich kein spielbarer Held mehr gewesen. Und das hätte, glaube ich, spieltechnisch bedeutet, ich hätte meinen Charakter als NPC in die Hände des Meisters gegeben und er hätte Widersacher werden können.
Bei und das sind, Magier war das, ne?
Ja, genau. Und das sind natürlich Entscheidungen. Ich fände es einerseits total geil, wenn wir dann plötzlich Corin als ja der bösen Seite verfallenem Widersacher begegnen würden oder so. Aber andererseits hänge ich eben so an diesem Typ, dass ich das auch echt nicht übers Herz bringen konnte.
Ne? Ich hab gedacht, hoffentlich macht es einer von euch, weil ich mich natürlich als Geschichte erzählt sehr gefreut hätte, einen Widersacher zu haben, der aus den eigenen Reihen kommt. Aber ich muss es natürlich euch überlassen. Ich dachte, Merlin, also Shahim, dass du es machst.
Ich fand's ultra verlockend.
Das hätte ich dir aber nie verziehen, ne? Als Corin, wenn Meritio dann ja, auch noch. Das wäre richtig übel gewesen.
Das fand ich auch so reizvoll. Aber
du bist der Einzige von der Urgruppe, der noch am Leben ist, mit dem ich die ganze Zeit unterwegs bin. Und du bist so mein.
Den Wunsch gesehen bei der dunklen Seite, da macht er was daraus zu zitieren. Ich habe schon gesehen, er sei überlegt und ich dachte, ich kriege ihn da rum, bestimmt.
es war wirklich ein Haaresbreite.
Und dann hätte ich da so einen Mörder.
Aber ich muss sagen, wäre Meritio übergewechselt, wäre Corin mitgegangen, auf jeden Fall. Das wäre auch noch ein Duo gewesen als Erzfeinde später für die nächste Truppe.
Aber das finde ich jetzt aus Rollenspielsicht total krass, weil also das sind ja wirklich existenzielle Sachen so. Und da, also da greift ja nicht mehr das, was Corin und Merizio denken, sondern das, was einen als Spieler bewegt.
Ja.
Das ist schon heftig.
Ja. Aber lass uns noch einmal über den Tod von Lilla sprechen, also von Nalles Charakter, weil wir haben jetzt den Hagens Tod ein bisschen beleuchtet und dann auch das potenziellen Überlaufen. Lilla, wie ging es dir denn dabei? Nalle, ich meine Ella. Mit Nalle, mit deinem alten Charakter.
Ja, wie schon gesagt, also die Situation war halt einfach total doof. Wir waren in diesem Grabmal, in diesem Dungeon und ich habe halt irgendwie für mich selbst nicht gerafft, dass ich quasi schon halb tot bin und habe immer weiter gekämpft, weil ich aber auch nicht zurück konnte. Wir waren in einem sehr schmalen Gang und die anderen waren alle hinter mir und ich war halt immer so ein bisschen der Tank, eigentlich nicht nur ein bisschen, ich war immer der Tank. Und habe dann immer weitergemacht und immer wieder einkassiert und irgendwann hat mich diese blöde Wehrratte halt einfach, wie sagt Greifax immer so schön, zu einem Petz-Spender gemacht. Mhm. Und ja, es war, wie gesagt, also so am Anfang.
Das war halt die Beschreibung des Meisters, dass dieser Schnitt so saß, dass der Kopf nach hinten überklappte, aber eben noch nicht ab war.
Genau. Das war meine Beschreibung, nicht Pestfenster.
Das war dann meine Interpretation des Erzählten, ja.
Also ich habe schon realisiert, dass der Charakter jetzt tot ist und das hat mich auch wütend gemacht, weil es einfach so dumm war. Aber wirklich realisiert, dass ich diesen Charakter jetzt nie wieder spielen kann, das ist mir halt wirklich erst aufgefallen, als ich mich dann dran gesetzt habe. Wir haben an einem langen Wochenende gespielt und dann musst du natürlich sofort einen neuen Charakter erstellen, weil sonst kannst du das ganze Wochenende nicht mehr weiterspielen. Und das war irgendwie so viel auf einmal, das hat mich echt ziemlich fertig gemacht, weil du hattest auch keine Pause, das irgendwie zu verarbeiten. Du müsstest sofort wieder irgendwie dich in einen neuen Charakter einfinden und dir halt auch erstmal überlegen, was möchtest du spielen. Deswegen habe ich auch, glaube ich, einen Charakter gewählt. Also ich war vorher eine vom Glauben abgefallene Rondra-Geweihte, also eine Kriegerin quasi, und bin dann eine Söldnerin geworden. Das ist jetzt nicht, also ist beides Tanks, beides Kämpferinnen, weil mich alles andere, glaube ich, in der Situation auch völlig überfordert hätte. Mhm. Ich fand das unglaublich schwer, gerade in dieser kurzen Zeit irgendwie das zu realisieren und mir was Neues auszudenken. Das hat mich wirklich fertig gemacht, ja.
Das hat uns alle total fertig gemacht. Wir haben das auch überhaupt nicht realisiert in dem Kampf, dass das irgendwie die Möglichkeit besteht, dass da jemand, also obwohl gerade Lidda auch extrem Lebensenergie geblutet hat und was weiß ich, wir haben es nicht gerafft, dass die Situation da war, dass es gleich wirklich einen Charakter kosten könnte. Ne? Und sie steht da mit ihrem Zweihänder, mit einem fetten Rondra-Kamm oder was weiß ich, was sie in der Hand hatte und versucht in einem Dungeon irgendwelche Wehrratten abzuwehren, die sich einfach dann an sie haften und ihr da irgendwie die Kehle durchbeißen. Und kein Mensch hat damit gerechnet. Und ich saß auch noch als Corin in einer Falle in so einem Kerker gefangen und ich konnte überhaupt nichts machen in dem Moment. Und ich sitze da unten und warte nur, dass die vielleicht irgendwann mal runterkommen und mich dann wieder befreien oder so. Und in dem Moment stirbt oben Lidda. Das war schon echt heftig.
Also ich muss auch sagen, das war so eine ganz skurrile Situation für mich, weil der einzige Tod, den wir vorher hatten, war eben der von Hagen, der außerhalb von einem Kampfgeschehen stattgefunden hat. Und bisher war es irgendwie immer so, wir sind da durch alle Kämpfe irgendwie ganz gut durchgekommen. Ich weiß nicht, ob es mal irgendjemanden bewusstlos genockt hat. Das war aber, wenn, dann so das Höchste der Gefühle.
Und ach, tatsächlich, Lidda hat es öfter mal bewusst. Okay. Also, er musste mich schon öfter mal rumschleppen, glaube ich.
Aber mir irgendwie war das gar nicht so bewusst, dass das ja auch passieren kann, obwohl fairerweise der Meister das immer mal wieder auch gesagt hat. Aber dadurch, dass ich das noch nicht erlebt habe, hatte ich das überhaupt nicht auf der Uhr, dass das passieren könnte. Und dann war auf einmal so plöpp, ja, jetzt sind die Lebensenergie weg und jetzt ist Lidda nicht mehr. Und also mir ist tatsächlich dein Gesicht sehr im Kopf geblieben mit den im Entsetzen aufgerissenen Augen.
Ja, wahrscheinlich. Und dann auch so dieser Drang, Moment, was machen wir denn jetzt? Und dann hatte sie so ihren, ja, das war ja ihre persönliche Waffe auch, mit so einem grünlichen Schimmer und so weiter. Und sie sagen, ja, also da war sie da als Leiche und wir alle voll in Trauer, aber dann gleichzeitig so als Spieler der Gedanke, wie sichern wir denn jetzt irgendwie diesen Heldenloot, um da irgendwie einen Heldenschrein draus in unserer Unterkunft draus zu bauen. Und aber du willst auch eigentlich nicht sagen, ja gut, ha, dann ist er halt tot, ich gehe jetzt dahin und steck mir ihren zwei Hände ein oder sowas.
Das hat mich aber tatsächlich sehr gerührt, wie ihr damit umgegangen seid. Das fand ich richtig, richtig schön. Also ihr habt euch auch wirklich Gedanken darüber gemacht, wie ihr mich irgendwie da, das war ja am Rand der Wüste, wie ihr mich da irgendwie wegkriegen könnt, wie mein Grab aussehen wird, was ihr habt euch auch wirklich Gedanken gemacht, wer was von meinen Sachen nimmt, was irgendwie Sinn macht. Jetzt nicht so von wegen, ich will das, ich will das, ich will das, sondern auch das kann ich mir vorstellen, dass sie gerne gewollt hätte, dass ich das bekomme. Das hat mich sehr gerührt, wie ihr damit umgegangen seid. Das fand ich richtig schön.
Ich glaube, da gab es auch gar keine große Diskussion. Das war so unausgesprochen klar, dass dafür gesorgt wird, dass ihre sterblichen Überreste da mit rauskommen und irgendwie ordentlich zur Ruhe gebettet werden können.
Ja.
Ja, ich fand's unglaublich schwer, diesen Tod von Lilla zuzulassen, weil ich natürlich auch an Lilla total hing als Charakter. Weil ich nie vergessen werde, wie sie mein Geheimnis der Silberfischen aufgetaucht ist, schleichenderweise durchs Geäst, aber Schleichenprobe nicht bestanden. Wer bist du denn? Und so. Und ich finde, das ist so, wie wenn man sich von einem Partner oder einer Partnerin irgendwie trennt. Es ist ja, die Erinnerungen sind noch da, aber man verliert irgendwie so diese Figur. Ich weiß nicht, es geht ja euch offensichtlich auch so. Und ich hoffe, viele andere Spieler und Spielerinnen haben auch diesen Bezug zu ihren Figuren, aber ich finde das immer ganz schwer. In dem Moment, weil es ein Kampf war, fand ich es als Meister auch total schwer, das laufen zu lassen. Aber es war halt einfach.
Du hattest so keine andere Möglichkeit.
Ja, es war halt einfach in so einem Moment, wo ich dachte, ich sehe mich ja eher als Meister, der zu 60% auf eurer Seite und zu 40% auf der Seite der Bösen ist. Das finde ich so vom Rating eigentlich ganz okay, so ein bisschen, ne, wohlwollend, aber da dachte ich, wenn ich da jetzt eingreife, dann geht euch auch ein bisschen so die Greifbarkeit der Welt verloren, weil es hat ja schon für euch das generiert, was ihr ja sagt, ne? Den Schock, die Gefahr, die Trauer und dass es eben auch passieren kann. Und ich hätte es jetzt niemals bewusst forciert, das finde ich, darf man nicht machen als Meister, dass man sagt, oh, ich lasse mal jemanden sterben, auf keinen Fall, aber es war halt wirklich so vor die Wand gefahren, da konnte ich leider nicht anders. Das war echt, ich fand es auch schlimm. Also
ich als Spielerin war auch ehrlich gesagt am Anfang so ein bisschen sauer, irgendwie auf alle.
ich erinnere mich.
Weil irgendwie, ich einerseits hatte ich halt, war ich halt immer der Tank und bin immer vorangegangen und andererseits ich habe mich nicht im Stich gelassen gefühlt, aber ich habe irgendwie schon so gedacht, so irgendwie, warum muss denn ich immer und warum musste mein Charakter deswegen jetzt sterben? Im Nachhinein weiß ich halt, es hätte nicht anders passiert. Also man hätte schon was anderes machen können, aber ich war selbst zu doof, um zu reagieren, irgendwie zu sagen, so alle zurück. Das war halt wirklich ein ganz schmaler Gang. Vor mir waren diese Wehrratten und hinter mir waren die anderen. Also es ist... Und mit so einem riesen Zweihänder in einem schmalen Gang, da kannst du halt wirklich nicht viel machen. Mhm. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ich hätte es anders machen können, aber ich bin halt in dem Moment nicht drauf gekommen. Und deswegen bin ich es irgendwo selbst schuld.
Ja, das Problem war halt, das Ding wimmelte von Fallen. Ich bin in den Boden reingefallen, obwohl ich Fallen suchen eigentlich gewiefter Typ bin und habe die nicht gefunden, fall da rein. Also auf der Seite waren Fallen und von der anderen Seite kamen diese Wehrratten. Und ihr hättet ja wahrscheinlich fliehen können irgendwie, aber ihr wart dann so geschockt davon, dass da irgendwo überall Fallen sind, dass ihr euch nicht mehr getraut habt, euch irgendwie offen in diesem Gang zu bewegen. Ne? Und deswegen dieses Mindset einfach da war, wir wehren jetzt erstmal diese angreifenden Ratten ab. Ja, und alles andere, und danach kümmern wir uns darum, diese Fallen zu suchen. Und insofern kam das irgendwie gar nicht mehr so an bei uns allen, glaube ich, in dem Moment, dass da wirklich so eine Todesgefahr war. Ne?
Ja, das stimmt. Also ihr hättet fliehen können, das weiß ich noch, aber ihr habt das nicht gemacht. Aber das ist ja auch, was Nalle gerade gesagt hat. Ne? Ich meine, ist natürlich aber auch, es spiegelt natürlich auch, ich sag mal, Realität ist das falsche Wort, aber ihr wisst, was ich meine, diesen Moment wieder, ne? Dass man halt, die Kämpfe versuche ich ja auch ein bisschen, ich versuche ja auch Stress zu generieren, besonders am Tisch, jetzt im Podcast weniger, aber am Tisch schon. Und das ist ja auch das, was passieren soll, dass ihr euch nicht hinsetzt und dann minutenlang quatscht, ja, was könnten wir denn jetzt machen, wie überleben wir das, sondern dass eben Fehler passieren, dass dann Nalle sagt, ich denke, ich habe nicht nachgedacht, dass Greifax nicht eingreifen kann oder Corin oder dass dann irgendwer einen Fehler macht. Ja, das ist ja schon gewollt, sag ich mal, dass das eben solche Fehler passieren, auch wenn sie zum Charaktertod führen, ist natürlich Worst Case, natürlich, klar. Aber Lilla, ich erinnere mich an eine Sache oder Nalle. Ich finde, was ich noch mir letztens gedacht habe, ist, diese Art zu sterben, das ist ja auch in dem Video, was wir für Lilla veröffentlicht haben, am Ende nochmal ein Zitat oder irgendwie, dass du dabei stirbst, deine Kumpanen zu retten, war aber auch irgendwie fast in dein Schicksal eingewoben, ja, weil das passt. Es gab einen Moment, wo ich das Gefühl hatte, du hättest auch deinen Tod akzeptiert, und das war das Finale von den 7 magischen Kelchen, wo du eiskalt zurückgeblieben bist, um die Monster abzuwehren.
Ja,
das war sehr heroisch.
Und da habe ich als Meister auch gesagt, da hätte ich dich auch sterben lassen, wenn es passiert wäre. Also wie gesagt, nicht forciert, aber wenn es passiert wäre, weil ich das Gefühl hatte, dass du als Spielerin auch das in Leda auch wiedererkennen würdest, dass eben alle draußen sind und alle gucken, wo ist Leda? Und ja, sie hat
ja, das war der Charakter, dieses Selbstlose, was ich irgendwie, ja.
Tragisch, auch tragisch.
Das muss man dann halt auch durchziehen.
Ja, klar, muss man auch. Sonst hat es ja keinen Wert. Ja, Charaktertod. Fieses Thema. Auch dazu, wenn jetzt keiner von euch dazu noch Gedanken hat, ich meine, jetzt könnte man jetzt ewig drüber reden, aber.
Ja, einen Gedanken habe ich noch. Ja. Und zwar finde ich es ziemlich krass und hart halt, wie bei DSA kritische Treffer gehandelt werden, weil man kriegt plötzlich mit einem Schlag, kriegt man 3 oder 4-mal so viel Schaden wie von einem normalen Schlag. Mhm. Wenn das zum Charaktertod führt, finde ich das schon heftig. Lida hätte 1, 2 normale Schläge, hätte sie noch locker vertragen können wahrscheinlich, aber es war dann ein kritischer Treffer, der sie dann halt fast enthauptet hat.
War mir schon ziemlich bewusst, bevor überhaupt gewürfelt wurde, war ich mir schon bewusst, dass das gerade das Ende von Lida ist. Also ich weiß gar nicht, war das überhaupt ein kritischer Treffer? Ich bin mir da gar nicht so sicher.
Ja,
das
war auf jeden Fall ein
kritischer Treffer. Okay. Aber
das kann halt immer passieren. Ne?
Also ich habe schon davor bemerkt, so, okay, das war es jetzt gerade. Und ich bin auch richtig panisch geworden. Ich wusste auch nicht mehr, was ich machen sollte. Also mir war schon bewusst, dass ich gerade sterbe quasi.
Haben 12 oder 13 Hitpoints, Entschuldigung, LE hattest du noch? Oder 10, auf jeden Fall, wie Hagen gerade gesagt hat, Grimm meine ich. Und dann war es irgendwie 19 oder 20 Schadenspunkte oder sogar noch mehr. Ich glaube, es waren richtig viele.
Aber ich meine, wenn man noch 12 LE hat, dann muss einem das schon irgendwie jetzt inzwischen, wo wir diese Erfahrung gemacht haben, schon bewusst sein, das kann im Moment vorbei sein. Also du kannst dann nicht darauf hoffen, ja gut, ich habe hier eine fette Rüstung von 5 und so weiter und das Maximale, ich kann halt hier noch 2 Kampfrunden aus und dann gehe ich mit 4 Lebenspunkten weg oder so. Nee, das ist halt nicht so, ne?
Mir war es bewusst, wie gesagt, mir war es bewusst, dass das jetzt quasi gerade mein Ende ist, aber ich hatte halt auch keine Möglichkeit mehr, was dagegen zu tun. Das war halt das Problem. Und dass dieses Zugucken dabei, wie mein Charakter gerade untergeht, das fand ich halt besonders fies.
Ich finde das interessant, den Einwand mit diesem, dass das den Tod bedeuten kann, ist so ein bisschen so eine modernere Philosophie, dass es ein bisschen mehr fairer und gebalanced ist. Das ist, glaube ich, auch, verstehe ich auch. Aber ich persönlich würde sagen, dass so ein Kampf, also mir würde es eher vom Storytelling nicht gefallen, wenn es zum Beispiel genau das passiert, wenn ein Held, egal wer, mit 16 LE sagt, ja, ich kann jetzt in 2 Runden eh nicht sterben. Einfach weil das spiegelt den gleichen Gedanken wieder wie bei DSA 3, wenn Leute sagen, ich will meinen Charakter nicht auswürfeln, sondern zusammenstellen, damit der balanced ist. Das ist halt eben DSA 3 gegen DSA 5 zum Beispiel. Da ist das einfach nicht so krass. Oder bei moderneren Rollenspielen ist einfach der Zufallsfaktor nicht so hoch.
Ja, ich verstehe das schon. Also, aber ich vergleiche es zum Beispiel jetzt mit D&D, weil ich ja auch viel D&D spiele. In D&D ist der Tod nicht so endgültig. Er kann endgültig sein, ja, aber er ist nicht so endgültig, weil es ist halt High Fantasy und es gibt Wiederbelebung in dem Setting. Aber bei D&D hatten wir jetzt auch schon die Situation, es ist ein Charakter gestorben und das war so der Aufhänger dafür, dass wir halt versuchen werden, diesen Charakter wieder ins Leben zu bringen, weil der ist einfach viel zu früh von uns gegangen und das hätte halt eine riesige Storyline werden können, wie wir das wieder hinkriegen, diesen Charakter ins Leben zu kriegen.
Und wovon hängt das ab, ob ihr das hinkriegt? Ich meine, ist das dann ein eigenes Adventure? Ich meine, ich kenne
ja, genau, es ist so lange eine Quest dann. Ja, genau.
Quest und am Ende findet ihr dann irgendwas, Scroll of Resurrection für den Helden und dann wird er wiederbelebt.
Ja, es gibt halt sehr mächtige Kleriker in D&D und die können für ganz spezielle Personen, die auch noch bis, ich glaube, bis zu einem Jahrzehnt, wenn die tot sind, können die wieder zurückbekommen werden. Also es steht so in den Regeln. Ich weiß nicht, ob ein Meister das machen wird, nach 10 Jahren einen Helden wiederzubeleben. Das finde ich schon heftig. Aber ja, ich hatte zum Beispiel, ich spiele einen Kleriker und ich hatte diesen Zauber nicht ausgerüstet, der jemanden wiederbeleben kann, der vor einer Minute gestorben ist. Den Zauber hatte ich nicht vorbereitet. Also konnte ich den Charakter nicht retten. Und ich habe mich echt so fertig gemacht dafür, dass ich diesen Zauber nicht vorbereitet hatte, weil ich halt nicht damit gerechnet habe, dass einer von uns sterben würde.
Also wiederbeleben finde ich echt, also würde ich halt echt nur im großen Ausnahmen überhaupt, also in einer epischen Kampagne oder so, mir vorstellen können. Aber D&D ist ja auch einfach was anderes. D&D ist ja auch so gedacht, dass man einfach auch mehr Charaktere verbrennt oder zumindest früher, oder? Ist das heute auch noch so?
Ich weiß nicht. Nee, ich glaube eigentlich nicht. Nee, aber man spielt halt sehr, sehr oft mit dem Tod, könnte man schon sagen, weil irgendwie es passiert fast jeden, weiß nicht, zweiten oder dritten Kampf, dass einer Death-Saving-Throws machen muss, also dass er um sein Leben kämpfen muss. Da muss man denjenigen stabilisieren oder er muss sich selbst stabilisieren. Wenn er es nicht hinkriegt, stirbt er halt.
Aber dann ist ja einfach der Tod schon so quantitativ so öfter dann da, dass auch das Wiederbeleben natürlich Sinn macht, einfach im System.
Ja, genau.
Verstehe, ja. Ja, das ist halt die Frage, wie oft man den Tod zulässt, ne? Also wenn wir jetzt so spielen würden, dass in jedem dritten Kampf eben der Tod passiert, dann würden wir vielleicht auch anders damit umgehen. Ne? Das stimmt schon. Also auch von euch draußen, Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte eure Gedanken dazu gerne. Wenn ihr noch Kommentare zu Aussagen von uns habt oder wenn ihr mich als Meister schelten wollt, dass ich erlaubt habe, durch Würfelwürfe Charaktere sterben zu lassen, ist ja eigentlich ein offizielles No-Go, ist aber meiner nach keins. dann bitte her damit. Ich freue mich über Kritik und eure Charaktergeschichten. Also welchen Charaktertod habt ihr erlebt und fandet den wirklich schön erzählt oder welche hat euch besonders getroffen und warum? Das würden wir gern von euch erfahren. Eine Frage, die ich euch stellen möchte als Spielerin und Spieler, und die stelle ich stellvertretend für die Zuhörer und Zuhörer, die ja bisher noch nicht die Chance hatten, uns zu kontaktieren und hoffentlich in Zukunft selber die Fragen stellen, gefälligst. Stelle ich sie euch jetzt. Was gehört für euch zu einem gelungenen Abenteuer als Spieler und Spielerin?
Wenn ich anfangen darf?
Bitte.
Ich finde, ein gelungenes Abenteuer ist ein gelungenes Abenteuer, wenn die Stärken von jedem Charakter mit berücksichtigt wurden, sodass jeder mal so seinen Sternchen-Moment oder wie man es nennen soll, sein Spotlight bekommt. So, und wenn das jeder bekommen hat, dann finde ich, ist es ein sehr gelungenes Abenteuer gewesen.
Finde ich einen sehr guten Punkt, ja. Also etwas, wo jeder mal mit irgendeiner Aktion glänzen kann, auch wenn sie noch so an den Haaren herbeigezogen sein mag, aber irgendwie jeder konzentriert sich ja auch so auf seinen Charakter. Und wenn der mal irgendwie in einer Situation mit irgendwas glänzen kann, dann finde ich das schon cool, ja. Weil es, glaube ich, auch den Spielern dann sehr viel Freude macht, dass sie sich mit irgendeiner seltsamen Eigenschaft dann doch mal so ein bisschen hervortun konnten und wirklich das Abenteuer voranbringen oder beenden oder wie auch immer. Okay. Da möchte ich mich gern anschließen. Ja, finde ich gut. Okay.
Mein erster Impuls ist Spaß, sehr allgemein. Und mein zweiter Impuls ist, ich mag es super gerne, wenn da Rätsel drin sind, irgendwas, woran man knobeln kann und wo man dann auch im Team irgendwie sich berät und Theorien aufstellen muss und so. Und das macht mir sehr viel Spaß.
So Rätselsprüche oder so,
ja, so
orakelige Sprüche. Okay.
Genau.
Ah, ja, das finde ich auch schön. Nicht so wie das Rätsel beim Zyklopenfeuer. Da ist Shahim ja total ausgerastet. Da hat das gehasst.
Ich glaube, das Sternbild, ne?
Ja, das war auch.
Ach, das Sternbild, das war aber auch so ein bisschen random. Das war schwierig.
Ja. Das war wie die alte Monkey Island Sicherheitsabfrage auf dem Amiga.
Genau.
Wenn ihr noch kennt. Ist genauso scheiße. Ja, finde ich gut. Das ist, also Spaß ist ja schon mal, klar, wichtig.
Ja, gut, Spaß auf jeden Fall, ja.
Jetzt,
mag Abenteuer, die ausgewogen sind. Also ich schließe mich da auch zu 100% Grimm an, aber ich mag Abenteuer, die ausgewogen sind. Das habe ich ja schon mal gesagt, viele Abenteuer sind mir dann zu politisch oder man ist nur am Kämpfen. Da fehlt dann aber, wie Lorana gesagt hat, so ein bisschen das Rätselige oder auch das Klamaukige. Also ich mag es, wenn irgendwie ein Abenteuer von allem so ein bisschen was hat. Das finde ich schön. Das ist halt auch abwechslungsreicher. Ich finde es wirklich ganz, 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 ganz furchtbar, wenn es so viele Charaktere gibt, dass du am Ende im Endeffekt gar nicht mehr weißt, wer ist jetzt wer und warum ist der auf den irgendwie fixiert und warum will der den umbringen und du blickst einfach irgendwann gar nicht mehr durch, weil es so viele Intrigen sind. Das finde ich ganz schwer. Also wenn es ausgewogen ist, macht es mir Spaß.
Also du spielst auch auf Zyklopenfeuer wahrscheinlich an. Auch.
Unter anderem oder auch die Verschwörung von Gareth fand ich in manchen Zügen auch schon ein bisschen schwierig, weil man war nur noch am Notizen machen, damit man überhaupt weiß, wer ist. Das finde ich dann anstrengend irgendwann.
Ja, das stimmt. Ja. Vor allem, wo ich oft derjenige mit meinem Charakter war, der dann irgendwie die diplomatischen Reden halten musste und so.
Ja, deswegen.
Mal macht das Spaß, aber es ist dann auch irgendwann so, ja, man will auch mal was tun, ohne groß Reden zu schwingen oder so. Und das irgendwann hofft man dann auch, dass es bald vorbei ist, diese Intrige oder so.
Ja, oder irgendwie auch, man muss aufpassen, dass man niemandem auf die Füße tritt. Und ich bin ja eher, egal welchen Charakter ich spiele, ich bin ja eher so ein Mensch, der einfach mal irgendwie was raushaut, ohne groß drüber nachzudenken. Klar, das bin ich dann auch selber schuld. Aber wenn man halt so ein Abenteuer spielt, wo man durchgehend nur aufpassen muss, dann geht einem irgendwie nach einer Zeit doch ein bisschen der Spaß verloren.
Ich finde das ganz interessant, dass ihr das jetzt gerade so sagt, weil das meine Antwort, die ich eigentlich geben wollte, so ein bisschen, die muss ich ein bisschen revidieren. ja, ich finde, so ein gutes Abenteuer für mich ist halt eins, was einen schönen, um es mal auf Neudeutsch zu sagen, einen schönen Story-Arc hat. Ich bin auch bei Videospielen irgendwie eigentlich klassischer Singleplayer. So bin ich groß geworden. Irgendwie tolle Sachen, die mir erzählt werden, in die ich dann eintauchen kann. Aber es ist tatsächlich so, also auch die Verschwörung von Gareth, das war wirklich ein ziemliches Brett so, um da überhaupt der Story noch folgen. Und wer jetzt wohin gehört und was mit wem irgendwie am Laufen hat.
Vor allem, wenn man dann wochenlang zwischendurch nicht spielen kann und das dann irgendwie wieder resümieren muss, ne?
Ja, aber du hast einfach Zettel vor dir liegen, wo, weiß ich nicht, 20 Wappen drauf sind und du musst jedes Mal, wenn irgendwer sagt, irgendwie überlegen, kam da jetzt irgendwas mit einem Fuchs oder einem Raben oder sonst was drin vor und musst immer wieder.
Oder du vergisst deinen Zettel oder verlegst ihn in den Wochen und weißt deswegen einfach Sachen nicht, die dein Charakter vor einer Minute noch gehört hat. Das ist halt auch ein bisschen doof.
Es gibt halt auch ein paar sehr, sehr schöne Geschichten einfach, die halt wirklich als Geschichte so stimmig sind und sich auch als, weiß ich nicht, vorgelesen gut machen würden. So, also mir fällt jetzt auf Anhieb da ein Abenteuer ein, dessen Titel ich jetzt nicht vorwegnehmen möchte, weil ich glaube, da kommt noch mal was auf uns zu. Das ist halt einfach so, also vielleicht ist das auch der Grund, warum ich dann manchmal bei uns mit am Tisch sitze und erstmal gar nichts mache, weil ich halt mich wirklich wie in einem Hörspiel fühle.
Da kommt das zu, was ich noch dazu fügen würde. Also Atmosphäre ist für mich auch ein Riesending. Und wenn wir gerade unsere Tisch-Sessions haben und dann irgendwie im Hintergrund irgendwie atmosphärische Hintergrund-Sounds oder Musik laufen und Henny wieder irgendeinen geilen Charakter von der Stimme herauspackt, man da einfach so drin ist, dass das wirklich wie ein Hörspiel ist. Ich weiß jetzt nicht, wie gut das hier in unserem Podcast funktionieren wird, weil wir natürlich, während wir aufnehmen, jetzt nicht so viel atmosphärische Klänge haben, die kommen im Nachhinein dazu. Da haben die Hörer dann mehr davon als wir wahrscheinlich. Aber also diese atmosphärischen Momente, ich erinnere mich daran, wie wir, was glaube ich eigentlich abenteuermäßig überhaupt nicht stattfand, aber was so ein Fluff war, als wir mit unserer Yolande, dem Schiff, unten im Süden vor einem eingeborenen Dorf der Moha angelegt hatten und kamen dann irgendwie mit dem Beiboot hin und dann stand irgendwie im Hintergrund, die Dschungelsounds waren da und irgendwie so eine leichte Musik. Und dann kam da irgendwie zaghaft einer der Eingeborenen raus und machte Wurschte. Und es war einfach so atmosphärisch, es war großartig. Ja, und das macht für mich auch echt ein Abenteuer aus, also diese Atmosphäre wirklich zu fühlen und drin zu sein.
Da muss man dem Meister noch mal ein bisschen Honig um den Mund schmieren, das kann der aber auch einfach verdammt.
Ja, das macht er super.
Ja, jeder Meister kriegt nur die Gruppe, die er verdient. Also, umgekehrt würde ich sagen. Aber ich kann euch zustimmen, die Frage ging ja an euch, aber ihr seid da gar nicht untypische Vertreter, denn es scheiden sich die Geister bei DSA zwischen klassischen Fantasy und eben diesen politischen Abenteuern. Weil DSA sich auch als Alleinstellungsmerkmal versucht hat, hinzuentwickeln zu viel Politik, viel Intrige, viel Ränkespiele.
Ja, viel Weltgeschehen so, ne?
Um eben sich abzusetzen von D&D auch natürlich. Und da gibt es Leute, die sagen, nee, ich möchte ein Abenteuer haben, da ist ein Schwarzmagier, der hat die Untoten auferstehen lassen und jetzt geht's ab, da ist ein Drache, da ist ein Ork, da ist ein das. Und die anderen wollen sagen, nee, Thronfolge, Kriege, Erbschaftskriege, illegitime Kinder etc. Ne? Und ja, ich finde es schwierig, weil, wie ihr schon gesagt habt, ne, man, also wenn ich als Meister merke, ihr sitzt am Tisch, und ihr wisst, ihr habt einfach die Hälfte vergessen, nicht wegen euch, sondern weil es zu komplex ist, dann ist es auch schwer für mich, das auf, da kann ich euch dran erinnern, out of game, aber das ist ja überhaupt nicht Sinn der Sache, ne? Dann sage ich ja manchmal, Leute, denkt dran, nee, das, ihr verwechselt jetzt den mit dem und dem und das ist ja total unatmosphärisch, wie Greifax jetzt sagen würde.
Ich habe mir mal in Urlaub, ja, irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, irgendein Fantasy-Buch mitgenommen, das hatte ich irgendwie gebraucht, gekauft. Das habe ich angefangen zu lesen, die ersten 5 Seiten und dann weggelegt, als ich nämlich bemerkt habe, dass das hinten ein Riesenverzeichnis mit Namen hatte. Ja. Irgendwie 5 Seiten mit Namen und wer irgendwie welches Königshaus und sonst was. Da habe ich doch schon keinen Bock mehr drauf, wenn ich jede zweite Seite nachschlagen muss, wer war das denn jetzt nochmal?
Das ist, als wenn du versuchst, Game of Thrones als Hörbuch zu hören. Das, ja, geht genauso los wie das Buch Genesis. Und ich habe es nicht geschafft, über die CD1 hinwegzukommen.
Das finde ich einfach so anstrengend, weil das nimmt halt auch so viel vom Spielfluss, von dem, was daran so Spaß macht, dieses drauf losspielen, dieses sich reinversetzen, wenn du jedes Mal wieder nachfragen musst, wer war das denn jetzt nochmal? Mhm. Ich hab nichts gegen Politik in DSA, das hat auch seine Berechtigung, aber wenn es dann halt irgendwann ausartet, dann stockt es halt irgendwie und das finde ich nicht schön.
Ja, gut. Dann würde ich jetzt an dieser Stelle einmal diese doch lange Folge jetzt beenden und danke euch für eure Antworten und es gibt noch so viel zu bequatschen und so viel Themen und den werden wir uns natürlich in den nächsten Spezialepisoden annehmen und auch euren Fragen, wenn ihr welche habt an uns und wenn sie sinnvoll und sexuell nicht so anrüchig sind, werden wir sie auch natürlich hier beantworten. Aber als erstes werden wir natürlich in den Wirtshaus zum Schwarzen Keiler einsteigen beim nächsten Mal und in diesem Sinne würde ich schon mal anfangen mit der Verabschiedung und danke euch fürs Zuhören bei unseren ersten Episoden, ersten Abenteuer, unserer ersten Spezialepisode und sag dann mal tschüss.
Tschüss. Ja.
Tschüss. Tschüss.
Ja, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, an dieser Stelle noch ein paar Informationen darüber, wo und wie und wann ihr uns hören könnt bzw. uns kontaktieren könnt. Die Schwafelhelden gibt es von nun an regelmäßig an jedem ersten, zweiten und dritten Sonntag im Monat mit einer neuen, kompletten Folge unserer Abenteuer. Das nächste Abenteuer wird sein im Wirtshaus zum Schwarzen Keiler. Damit geht es los und jeder vierte Sonntag im Monat ist reserviert für unseren Schwestern-Podcast. Das ist der Meistergespräche-Podcast, wo ich, Meister Henny, mit anderen Meistern über das Spielleiten und DSA-Erinnerungen rede. Darüber findet ihr auch mehr Informationen auf unserer Facebook-Seite, die da heißt Die Schwafelhelden, die Heimat der Schwafelhelden-Let's-Play-Podcast-Reihe und auch der Meistergespräche. Dort findet ihr auch mehr Informationen über uns, Fotos, Videos von uns und Pläne des Schicksals, die wir hochladen, selbstgemalte Kunstwerke von mir. Ich sage euch gleich, ich kann überhaupt nicht malen, besonders keine geraden Linien. Aber das Wichtigste an dieser Webseite ist nicht nur, beziehungsweise Facebook-Seite, was ihr da von uns findet, sondern was ihr da machen könnt, nämlich uns Kommentare hinterlassen unter den Beiträgen, wo wir neue Podcasts veröffentlichen. Gerne, ob es euch gefallen hat, was euch gefallen hat, ob es euch nicht gefallen hat, was euch nicht gefallen hat und so weiter. Ihr kennt den Drill. Schließlich sind wir ja alle Digital Natives, ob wir wollen oder nicht. Das Schönste, was wir natürlich von euch uns wünschen, ist, dass ihr uns direkt schreibt. Schreibt uns eine Nachricht, eine Message, wie auch immer ihr es nennt und stellt uns Fragen, gibt uns Anregungen, weist uns auf etwas hin, wünscht euch etwas, egal, wir gehen darauf in dem Podcast in Zukunft ein oder beantworten es direkt, keine Sorge, wir melden uns immer, denn so viele Fans haben wir noch nicht, dass wir dafür nicht die Zeit hätten und selbst wenn wir so viele Fans hatten, sollten irgendwann stellen wir barbusige Sekretäre ein, nicht Sekretärinnen. Also, was bleibt mir außer diesem schlechten Witz noch zu sagen, nämlich danke euch im Namen meiner ganzen Spieler und Spielerinnen, ich bin Meister Henny und ich hoffe bald wieder mit euch zusammen die Helden und Heldinnen durch Dungeons und Aventurien zu jagen. Also bis dahin, rollt die Würfel und habt Spaß am Spieltisch. bleibt gesund. Und wer bis hierhin durchgehört hat, kann jetzt noch die Outtakes von Sylvanas Befreiung genießen. Und ich benutze genießen hier nicht im eigentlichen Sinne des Wortes. Viel Spaß damit.
Habe ich mich Elena genannt oder Nalle?
Elena.
Elena. Okay,
Elena. Aber ich wollte schon rufen, Nalle!
Das ist ein geiler Name, oder? Ich finde den großartig.
Wenn jemand das Dieter Bohlen-Video, wo der Nadel ruft, mit Nalle mal synchronisieren, dann...
Nalle!
Ja, genau. Die Schnaufhelden.
Abspannen. Für diejenigen, die eingeschlafen sind und dann irgendwann aufwachen und dann hören sie noch so schnaufen. Okay. Kommt das von Greifaxt?
Nein, das ist ein Vorname. Ein zwergischer Vorname.
Hat der als Kind besonders die Axt gegriffen, oder?
Ich wurde benannt nach dem Greifaxt, der die Lex Zwergia mitgegründet hat. Ja, Carol. Philipp, sie heißt Sylvana ohne S.
Ja, genau. Sylvana ist von World of Warcraft, Philipp. Okay. Nicht Sylvanas. Sylvana.
Wie groß bist du eigentlich?
1,35.
Du bist ja gar nicht so klein.
Nö.
Glaubst du denn so groß?
Sogar für einen Zwerg einer von der größeren Sorte. Also Standard ist zwischen 1,20 und 1,40. Über 1,40 ist schon sehr selten, aber ich habe schon so das obere.
Ich dachte, du gehst mir bis zu den Knien.
Nein, ich bin noch kein Goblin. So, wo sind denn meine Notizen? Ach, ich habe gar keine.
Mir ist mir gerade eingefallen, dass ich seit Ewigkeit auf dem Handy so eine Fahrtmaschine habe. Und das war der Furz mit dem Titel Massive.
Ich will einfach Stopp machen, mein Bier irrigiert.
Dein was?
Ja, das lag im Froster. Und jetzt ist auf einmal, kam da so, ist ja so ein flaschenhalsförmiger Eis. Penis raus, der immer größer wurde. Und dann,
je mehr du dran genuckelt hast, desto größer wurde er.
Ja, genau.
Wimmerndes Stöhnen, nicht zu verwechseln mit einem stöhnenden Wimmern.
Parade minus 5, Parade minus 1. Parade minus, okay. Und deswegen,
also was macht von Fatboy Slim?
Genau,